Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem Kurzritt über Deep Learning-Schüssel, also Faszination und Fails. Ich habe einmal zusammen, also Prämisse, dieser Vortrag ist unglaublich untechnisch. Also alle Leute, die jetzt sagen, oh, ich habe Deep Learning, da habe ich jetzt zwei Vorlesungen drüber gehört und jetzt höre ich mal nochmal die echten fiesen Details oder sowas, sorry, ist ein untechnischer Überblick mit vielen Anekdoten und Beispielen, was alles Tolles mit Deep Learning passieren kann, also was toll funktioniert, und aber auch eine ganze Reihe von Beispielen, ja, wie es halt eben nicht so funktioniert. Und zwar sowohl von der vom sozialen Aspekt her, also was einfach gesellschaftlich hier, also technisch kein Thema ist, aber was halt einfach so im Allgemeinleben nicht so gut ankommt. Und auf der anderen Seite auch noch einmal so ein Blick darauf, was kann man denn mit ein bisschen technischer Kreativität noch so alles anstellen mit irgendwelchen Deep Learning trainierten neuronalen Netzen. Ich fange mal mit der Faszination an, so, das ist der schöne Teil, die heile Welt, nicht wahr? So das erste Mal, glaube ich, in der Presse oder sowas, wo das Thema Deep Learning mal so richtig hochploppte oder so, abgesehen davon, dass irgendwann mal in Computerfachzeitschriften hießen, Mark Zuckerberg ist fleißig dabei, irgendwelche KI- und Deep Learning-Experten einzustellen, wo sich dann die Journalisten erstmal nachschlagen mussten, was ist denn Deep Learning eigentlich? Die ersten waren diese Bilder von Google, die dann eben diese Deep Dreams-Bilder gezeigt haben, wo sie die Idee gehabt haben, ja, wir haben es irgendwas zur Erkennung gerechnet und sowas, wir können das Netz ja mal umdrehen und mal, beziehungsweise mal, wir geben Rauschen vor oder irgendein Bild und lassen dann da dieses Erkennungsverfahren drauf und dann, ja, wir tunen das Bild immer mehr, wir drehen das Bild, Ursprungsbild immer mehr in die Richtung zu dem, was das neuronale Netz eigentlich erkennen möchte oder erkennen soll. Da passierten dann so lustige Sachen wie, man nimmt so ein paar Quallen als Eingangsbild und hat ein neuronales Netz, was eigentlich dazu da war, um Hunderassen zu erkennen. Kippt das Ding rein, dann sagt das Ding, ja, das sind nicht viele Hunde. Dann fängt man an, das Ding rückwärts zu rechnen. Ja, was muss ich denn an dem Bild ändern, damit man anfängt, Hunde zu erkennen? Das macht man ein paar Mal. Und dann kommen solche Sachen, die so ein bisschen... Also manche, es gab sehr schöne Bilder, manche, die schauen eher nach einem LSD-Trip oder sowas aus. Ja, auf alle Fälle ist hinreichend. Also fürs Kapitel Faszination auf alle Fälle ein geeignetes Beispiel und ein hübscher Einstieg. Was man noch so macht mit Deep Learning, verrückte Sachen. Man hat Mechanismen und Algorithmen entwickelt, um Bildstile zu übergraben. Also man hat also Bild zum Beispiel eine Eingabe, irgendeine Skyline und sagt, okay, ich habe eine Vorlage, Bildstimmung hier ist irgendwie ja, Skyline bei Nacht und dann hat es aus diesem Ursprungsbild das Ding halt bei Nacht umgewandelt. Oder diese schöne schwedische Hütte im Stil von Infrarotfotografie. Oder aus dem Sommerwald einen Herbstwald machen. Oder. Also sehr, sehr hübsche und sehr verrückte Sachen, die einen, wenn man die Technik nicht weiter kennt und einfach nur die Bilder sieht, irgendwo doch schon ein bisschen Erstaunen hervorruft. Kann man auch weitertreiben, kann künstlerische Stile übertragen, also ja, Tübingen van Gogh, also die Skyline von Tübingen da und dann nimmst du einen Van Gogh als Stilvorlage nehmen und dann kommt da was, das Bild raus, was so im Stile von Van Gogh die Häuserreihe aus Tübingen darstellt. Kann das natürlich noch weiter treiben, man kann nicht nur, ne, solche Spazettel nicht nur mit stillstehenden Bildern machen. Ein ganz schönes, wenn man mal, also wer Lust hat, mal, ist, wenn man die Folien sich anschaut, unheimlich viele von den Sachen, diese Quellenangaben, das sind alles Links, denen kann man nachtun, dann kann man sich einen Nachmittag lang mit YouTube-Videos und sowas und Papers vergnügen. Das Dali-Museum hat einen interaktiven Dali, Dali Lives, rekonstruiert, also haben Bilderaufnahmen, also aus Fotos von Dali und Videoaufnahmen, die es gab, hergenommen, haben die mit Deep Learning Technologie aufgearbeitet und haben das Gesicht auf einen Schauspieler übertragen und haben da jetzt eine interaktive Kunstinstallation gemacht, wo Dali in Lebensgröße vor die Zuschauer tritt, mit denen in gewissem Maße interagieren kann und am Ende dann mit denen ein Selfie schießt. Total irre. Oder so Sachen wie, ja, die alten Künstler, also jetzt gerade Thema alte Leute nochmal neu auferstehen lassen, Rembrandt, Künstler, tot. Man könnte ihn ja nochmal ein Bild, also wie würde Rembrandt ein Bild malen? Und das ist eine Forschungsgruppe hergegangen und hat gesagt, wir müssen noch ein Bild, können wir mit entsprechenden Technologien, also so Deep Learning Technologien, den Stil von Rembrandt irgendwie erfassen und ein neues Bild malen, ein neues Bild generieren lassen. Haben dann als Datenbasis 2D und auch 3D-Scans von vielen Rembrandt-Gemälden hergenommen, die Daten aufbereitet und haben zwar relativ viel vorgegeben, es war nicht komplett frei neu generiert, sondern haben gesagt, ja okay, wir wollen wieder ein Bild, ein Porträt, also nachdem es eine der klassischen Motive von Rembrandt war, wieder Porträt eines kaukasischen Mannes generieren lassen, haben darauf das ganze Ding ausgerichtet und heraus kam dann dieses Bild hier, was einem Rembrandt doch echt verblüffend ähnlich sieht. Die haben das dann also aufwendig dann auch produziert, haben es 3D gedruckt und dann koloriert. Also das heißt, wenn man vor diesem Werk dann stand, das war also auch wirklich die Plastik, wie wenn man mit Öl malt, das wird ja plastisch. Das kann man dann also sehen, die Pinselstriche und sowas. Und das hat man bei dem Ding dann auch alles gesehen, das hat das Ding alles neu generiert. Ja, von da ist es dann natürlich nicht weiter zum nächsten Wahnsinnsschritt, weil zynisch könnte man sagen, auf dem Bankkonto gibt es keine Zinsen mehr, also muss man sich überlegen, wo man Geld verdient oder wo sich Kurse beliebig in die Höhe treiben lassen. Neben Bitcoin gibt es da noch einen der anderen Märkte, das ist der Kunstmarkt, der ist auch vollkommen irrational. Und so wurde bei Christie's ein komplett AI-generiertes Bild vor geraumer Zeit für $430.000 versteigert. Ja, also AI erobert die Kunstszene oder so ähnlich. Noch so ein Ding, Strategiespiele. Das ist immer ein breites Thema. Okay, also Mühle ist seit geraumer Zeit ein gelöstes Problem. Das hat man einfach mal Brute Force durchrechnen können. Also schon 1993 mit entsprechend damals potenten Rechnern, also heute auf dem Smartphone wahrscheinlich. Schach hat eine Weile länger gehalten. Hieß es immer, es ist das Spiel der Könige, es braucht so viel Kreativität und so viel menschliche Intuition, um ein tolles Schachspiel zu führen. Ja, der Meinung waren wir so bis etwa 1997. Dann gab es ein Turnier zwischen dem damaligen Weltmeister Garry Kasparov und einem Rechner Deep Blue, wie der Name impliziert, von IBM, die da damals noch, also wirklich, also auch mit Brute Force und einigen Heuristiken, da war noch nichts mit Deep Learning am Start oder sowas, aber unter Turnierbedingungen den Kasparov knapp, aber dann doch in die Knie gezwungen haben. Ja, also Schach, es ist danach nicht besser geworden mit der Erfolgsquote von Menschen. Dann gab es noch dieses japanische Spiel Go. Das zeichnet sich einfach dadurch aus, dass es, also die Spielregeln sind sehr, sehr simpel, aber die Komplexität auf dem Spielbrett explodiert unglaublich. Also Schach, 64 Felder und die Zugmöglichkeiten sind, je nach Stellung, relativ überschaubar. Go, 63 Felder und es wird abwechselnd auf diese Schnittpunkte genauer gesagt gelegt. Und man kann sich vorstellen, wenn man da alle Varianten einfach durchprobiert, das hat überhaupt keinen, mit Brute Force sieht man überhaupt kein Land. Und das galt lange Zeit noch so als so eine der Bastionen des Menschen. Und es gab eine ganze Menge, es gab auch lange Zeit viele Programme halt, also Go-Programme, gegen die man spielen konnte, aber jemand, der sich mit dem Spiel irgendwie ein bisschen auseinandergesetzt hat, hat sie quasi alle vom Brett gefegt. Jo, das galt so lang bis 2015. Dann kam Google ums Eck und hat halt mal so als Tech-Demo, was man mit Deep Learning so machen kann, eine Software geschrieben, die da heißt AlphaGo. Und damals noch, also in der ersten Inkarnation sehr aufwendig gemacht. Also Hardware sieht man auch, ein ganzer Rechenklasse, 48 Tensor Processing Units, also spezielle Hardware für TensorFlow, also für die Deep Learning Bibliothek von Google. Und hat das dann also trainieren lassen mit Partien aus der Literatur und hat das Ding dann danach so gegen sich selber spielen lassen, also sogenanntes Reinforcement Learning betreiben lassen und ist dann damit angetreten, hat also ein Match gesucht gegen also einen ernsthaften menschlichen Gegner und hat den gefunden, den damaligen Weltranglisten Ersten, den Lee Sedol, ein Turnier mit fünf Spielen. Und der meinte am Anfang, naja, wahrscheinlich eine Partie wird er wahrscheinlich schon verlieren, weil sich das ganz anders anfühlen wird als gegen den Menschen spielen, vielleicht auch zwei, aber der war am Anfang relativ zuversichtlich, das wird schon. Nee. 4:1 und die Kommentatoren überschlugen sich mit Superlativen, wie toll dieses Ding spielt. Also sie waren sich nach wenigen Stunden Spiel darüber einig. Sie reden von ihr, von der KI in der weiblichen Form und irgendein Japaner rief sich dann hinreißen, also sie spielt wie eine Göttin. Wahnsinn, unglaublich. Ja, Google hat dann an der Stelle noch keinen Punkt gesetzt. AlphaGo Zero, man hat das also algorithmisch nochmal optimiert. Nur noch ein Netz, nicht irgendwie so ein Modell mit zwei neuronalen Netzen. Und hat das Ding lernen lassen. Also auf einen Rechner, 4 Tensor Processing Units, also irgend so ein Ding, was man so auf den Schreibtisch stellen kann, ganz entspannt und da laufen lassen kann. Haben das Ding lernen lassen. Und zwar ohne vorher irgendwelche Partien einzuspielen, irgendwelche Spielbibliotheken dem vorzugeben, sondern hat das Ding als Start Zufallszüge machen lassen. Das Ding hat zufällig einfach Steine aufs Brett geworfen und das einzige Feedback, was es gab, so von wegen, also es gibt bestimmte Züge, die verboten sind, wie da liegt schon ein Stein, da kannst du nicht nochmal legen oder solche Sachen. Also ganz einfache Sachen und hat das Ding einfach an sich selber lernen lassen. Von vorne bis hinten. Nach 3 Stunden Training sah das dann so also aus wie ein menschlicher Anfänger. So. Ja, also passierte nicht viel, also wenn man sich das anschaut, wer zum ersten Mal die Go-Regeln erklärt bekommt, der produziert tatsächlich solche komischen Muster auf dem Brett, Schlagen von Steinen hat einen großen Stellenwert und sowas, ha, wie du mir, so ich dir, ich klopf dir einen Stein weg, dann klopfst du mir einen weg und sowas. So, ja, wenige Stunden später hatte das Ding von sich aus, also aus eigener Kraft, ohne dass ein Mensch von außen irgendetwas dazu getan hatte, so die Basics des, also die Basics des Spiels begriffen offensichtlich. Also sowas wie Territorium erobern, darum geht's bei Go, also Gebiet abstecken und am Ende wird halt gezählt, wer hat mehr Gebiet. Geschlagene Steine haben insbesondere auf einem Brett in der normalen Spielgröße eine sehr untergeordnete Rolle. Also das hat es im Prinzip, also das ist das, wenn man, also das Niveau, wenn man als moderat talentierter Mensch regelmäßig mal spielt, da kommt man so nach einem halben Jahr oder Jahr vermutlich hin auf dieses Spielniveau. Nach 70 Stunden. Superhuman Level. Das Ding war also jenseits von Gut und Böse und hatte dann also auch die, den Vorgänger AlphaGo letztendlich überrundet. Also auch Go ist, der Drops ist für Menschen inzwischen, also Mensch versus Maschine auch gelutscht. Es geht nur noch darum, wer die bessere Software schreibt. Total irre, innerhalb von keine Ahnung, 80 oder 100 Stunden Training, 2000 Jahre Spielkultur, die dieses Spiel in Asien hat, einfach mal auf den Kopf gestellt. Der totale Wahnsinn. Und man konnte beobachten, die haben sich dann also entsprechende Kommentatoren haben sich Partien exemplarisch angeschaut aus den verschiedenen Stadien dieses Lernprozesses und haben gesagt, es ist total irre. Das Ding also erarbeitet sich erstmal so die Prinzipien des Spiels, fängt dann an, so die üblichen Strategien, die man also heute auch aus der Literatur kennt und wenn man sich irgendwelche Profipartien anschaut, die man da auch immer wieder findet, zwar als Patterns, hat das Ding entdeckt und teilweise dann wieder verworfen, weil es bessere Strategien entdeckt hat, die heute noch gar nicht von Menschen auf dem Brett gespielt werden. Total irre. Ja, bisschen nüchterner, Deep Learning begegnet uns an manchen Stellen auch im Alltag, ohne dass wir es wissen, an ziemlich vielen Stellen sogar, wo man es uns dran gewöhnt hat. Die Fleischtheke zum Beispiel im Supermarkt, habe ich vor geraumer Zeit mal erfahren, es gibt Supermarktketten, die haben da, also das war so lange Zeit eine der Domänen der Marktleiter, jahrelange Erfahrung zu wissen, ja, also Dilemma, frische Theke, ich kann, das Zeug hält sich nur relativ kurze Zeit, danach ist es über Mindestdaten rüber verdirbt, man muss es rausschmeißen. Je mehr ich rausschmeiße, desto schlechter für meine Filiale. Auf der anderen Seite, keiner mag es, nachmittags um 5 noch zum Metzger zu gehen mit rauchenden Nüstern und sagen, heute Abend grillen wir und dann geht man rein, dann ist da die Fleischfachfrau gesagt, tut mir leid, ist schon aus, will auch keiner. Und jetzt wird eben zu wissen, wie viel muss ich denn im Vorfeld disponieren, dass ich möglichst lange verkaufen kann, also möglichst selten den Leuten, den Kunden sagen muss, tut uns leid, kommen Sie morgen wieder und trotzdem möglichst wenig wegschmeiß. Und das war so lange Zeit die hohe Domäne der Erfahrung und Intuition der Marktleiter und ja, wie wird das Wetter und ist ein Fußballspiel und ich weiß nicht was. Und ja, kann man aber auch einfach in ein Deep Learning Ding reinkippen. Stellt dann fest, Verfügbarkeit wurde gesteigert, inzwischen über 90% und der Überschuss wurde um über 50% reduziert. Ahoi. Ansonsten kennt man Deep Learning, also ja, die großen nutzen es natürlich fleißig. Google Street View erkennt Hausnummern, weil ja, wenn man Karten, Straßenkarten möchte, so die, man kann, wenn man die Hausnummern einfach linear verteilt, weiß, Straße geht von Hausnummer 1 bis 42 und man verteilt die einfach linear, das passt nur so moderat gut. Also es ist schön, wenn man in seinen Street View Aufnahmen die Hausnummern erkennt und das auf der Karte eintragen kann, das ist hübsch. Gesichter erkennen, Autokennzeichen erkennen, in dem Fall in erster Linie für Street View zum Verpixeln. Facebook macht das natürlich auch. Seit Ende 2017 muss man seine Bekannten nicht mehr explizit taggen. Ja, also taggen. Habe ich denunzieren geschrieben? Nein. Es macht das Ding automatisch. Ist technisch tatsächlich super spannend, weil das Ding halt zig Millionen Bilder, also zig Millionen Kandidaten als Vorlage hat und die Treffsicherheit, dass sowas vom Kunde akzeptiert wird, muss schon verdammt hoch sein. Wenn ich bei einem von fünf immer wieder korrigieren muss, sagen, das ist der doch nicht oder sowas, dann werden die Leute mit den Augen rollen und über das Feature schimpfen. Das muss schon ziemlich gut funktionieren und das tut es offensichtlich. So, das war so der Faszinationsteil und jetzt kommt so ein bisschen der Meh-Teil, wo das mit dem Deep Learning nicht so ist und ich habe vorhin versprochen, ich mache das komplett untechnisch und ich habe ein winziges bisschen geflunkert dabei. Also für alle, die mit Deep Learning tatsächlich noch nie irgendwas gehört haben, außer diesen Begriff zu hören, einmal so der 10.000 Kilometer Überblick von ganz oben mal, einmal ganz grob und jeder, der sich damit auskennt, möge die Ungenauigkeiten und Vereinfachungen jetzt hiervon entscheiden. Ist auch nur dieses eine Ding hier. Ganz einfach gesprochen, was ist Deep Learning? Ich habe irgend so ein mysteriöses neuronales Netz und weil es Deep Learning ist, habe ich das in mehreren Schichten, also viele, viele Schichten. Also nicht nur zwei oder drei, sondern 10, 20, 100, 200, whatever. Ich habe in dieses Ding einen Stall von Eingaben, zum Beispiel Pixel eines Bildes zum Beispiel oder Buchstaben eines Textes entsprechend kodiert oder was auch immer. Und auf der anderen Seite habe ich Ausgaben. Könnte man sich jetzt mal vereinfacht so vorstellen, angenommen ihr wollt so ein neuronales Netz, das Dinge erkennt, dann bekommt ihr zum Beispiel Haustiere erkennt, dann habt ihr auf der einen Seite die Eingaben, die Pixel des Bildes, also die Bilddaten, und auf der anderen Seite kommen Ausgaben raus, Hund, Katze, Maus, die verschiedenen Tiere, die ihr erkennen wollt. Und wenn das Netz sauber trainiert ist, bekommt ihr für jedes dieser Hund, Katze, Maus etc. Einen Prozentwert, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Netz denkt, dass es dieses Ding entsprechend ist. Und hoffentlich funktioniert das Netz so, dass ihr dann einen Peak mit größer 90% oder was auch immer habt und der Rest irgendwo so im Rauschen vor sich dahin wabert, dann kann man mit sehr hoher Konfidenz sagen, jo, das ist es dann wohl. Und jedes von diesen Möpsels da drinne ist ein Neuron, also angelehnt so an diese Knupsels, die da im menschlichen Gehirn und anderen Gehirnen rumhängen. Ein sehr, sehr vereinfachtes Modell. Das Ding hat einfach also Eingaben von allen anderen Ausgaben der vorigen Schicht. Bekommt da Zahlen, also zwischen typischerweise minus 1 und plus 1 rein. Macht mit denen eine lineare Rechenoperation, nämlich mit sogenannten Gewichten, die da drin sind, also wie stark gewichtet ein Neuron diesen Eingang, schmeißt dieses Ergebnis danach dann nochmal in eine Übergangsfunktion, also eine typischerweise nicht lineare Übergangsfunktion, also zum Beispiel so ein Ding, was alles, was unter 0,4 ist, stark abdämpft und dann, oder und unter 0 ist stark abdämpft und über 0 ist stark verstärkt, also so eine Wupsi-Kurve gibt es, so ein typisches Ding. Gibt auch eine ganze Menge weitere, also der Fantasie sind da wenig Grenzen gesetzt. Es gibt so ein bisschen von also wie es dann tatsächlich funktioniert, ein bisschen Constraints, was für Funktionen man da nehmen darf, aber also Übergangsfunktion. Und dann kommen Ausgänge wieder raus in alle Neuronen der nächsten Schicht. Mal ganz, ganz einfach. Und so ein Ding will, und diese Gewichte hier drinne, das ist der Clou an dem ganzen Ding, welche Gewichte da gewählt werden und wer jetzt sagt, um Gottes Willen, was soll ich denn da reinschreiben? Du sollst gar nichts reinschreiben, das macht das Ding in der Trainingsphase. Man initialisiert das Ding mit Zufallsgewichten und dann passiert, um so ein Netz zu benutzen, ein sogenanntes Training. Das heißt, ich habe Bild, also nehmen wir mal das Beispiel mit den Tieren klassifizieren. Ich habe Bilddaten, wo ein Mensch mal dazu geschrieben hat, das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist eine Maus etc. Die präsentiere ich diesem neuronalen Netz, der macht schrackel die Klönk und dann kommen hier hinten verschiedene Wahrscheinlichkeiten raus. Ich habe gerade beispielsweise das Bild einer Katze gezeigt. Katzen sind immer toll. Dann hätte ich gerne, dass rauskommt bei dem Ausgang Katze 1 und bei allem anderen 0. Dann schaue ich mir meine Ergebnisse an, stelle fest, na, ist eher so meh. Also eigentlich eher noch irgendwie am Anfang wahrscheinlich wildes Durcheinander, Rauschen. Dann kommt ein Lernschritt, das heißt, ich nehme diese Werte, nehme das her, was ich habe, vergleiche das mit dem, was ich gerne hätte, schaue mir dann der Reihe nach an, wie hätten die Gewichte dafür aussehen müssen. Und adaptiere alle Gewichte hier drinne, also setze sie nicht direkt auf diesen Wert, den ich dann berechnet hätte, sondern dämpfe das Ganze ab, sondern mit einem Lernfaktor, also die Lerngeschwindigkeit, also wie stark ich diese Gewichte anpasse, bilden Gewichte das Mittel, mal ganz profan gesprochen. Und das mache ich halt nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern ziemlich oft mit möglichst vielen Bildern. Und danach hoffe ich, dass mein Netz dann auch für andere Bilder, die ich jetzt vorher nicht trainiert habe, auch funktioniert ist. Und wenn das gut tut, sagt man dann, das Netz generalisiert gut. Okay, also Neuronen mit Gewichten erkennen, blöp, vorwärts, man kann aber auch rückwärts rechnen. Das ist alles, was man für den Rest des Vortrags wissen muss über dieses Zeug. Okay. Gesellschaftliche Aspekte, was ist so alles, was kann mit dem Zeug alles anbrennen? Das ist eine tolle, eine großartige Technologie, um halt auch Dinge zu treiben, die jetzt dazu, also insbesondere, ich sag mal, im chaotischen Umfeld vielleicht als nicht so pralle angesehen werden. Sowas wie Gesichtserkennung. Also dystopische Szenarien rücken damit in wunderbar greifbare Nähe. Ist eine unheilige Kombination mit der steigenden Anzahl an Überwachungskameras, die überall sind. Man kommt sehr schnell darauf. Oh, ich brauche noch mehr. Wenn ich immer noch mehr Überwachungskameras hätte, bräuchte ich eigentlich immer noch mehr Menschen, die auf diese Kameramonitore gucken. Das ist finanziell irgendwo uninteressant. Ahoi, Deep Learning, machen wir doch irgendwie automatische Erkennung. Ist doch alles toll, nicht? Also London hat zum Beispiel 500.000 Überwachungskameras und das sind, ich weiß nicht, 7 pro Einwohner oder irgend sowas, habe ich mal gelesen. In Berlin-Südkreuz hat man das auch fleißig experimentiert und wer jetzt sagt, das ist alles Forschung und sowas, nee, man kann sowas natürlich super fertig als Produkt kaufen. Ich habe da mal ein Beispiel von einem Produktvideo mit, die machen da automatische Erkennung von den Leuten, die da hinten rumlaufen. Das funktioniert, der erkennt die ganze wunderbar auf dank entsprechender Kameraoptik und leicht zu erkennen, auf, weiß nicht, 80 Meter Distanz oder sowas, erkennt es mit hoher Konfidenz die Leute, die rumlaufen, auch schnell bewegen die Objekte, wie der Typ, der da gerade durchgefahren ist, und kein Problem. Schön, nicht? Wer jetzt noch das Problem hat, sagt, ja, ich gehe halt nochmal weiter weg und die Objektive sind eh alle unscharf und plus alle Leute, die immer gesagt haben, ja, dieses CSI Miami und wie sie alle heißen, ist ja voll unrealistisch. Da ist ein verrauschtes, verpixeltes Bild und dann gibt's den Knopf Enhance, Enhance, Enhance und dann hat man das glasklare Bild des Gangsters in der Spiegelung der verchromten Stoßstange oder was auch immer extrahiert. Gibt da Forschungsarbeiten, die haben hier geben hier so einen Input, 8x8 Pixel oder sowas. Und lassen daraus dann mit Hilfe des neuronalen Netzes die Gesichter rekonstruieren und das ist das, was das Netz hier rekonstruiert hat und die rechte Spalte zeigt das, was diese 8 Pixel ursprünglich mal waren und das ist irgendwie schon bitter. Wer jetzt sagt, ne, dann immerhin werde ich halt erkannt oder ich ziehe mir eine Kapuze über, aber ich kann mich wenigstens noch mit Leuten unterhalten oder sowas. Jo, Mikrofone sind auch überflüssig. Da gibt es sowas wie dieses LipNet zum Beispiel, Forschungsprojekt. Die lesen einfach von den Lippen ab, haben dafür eine 93-prozentige Erfolgsrate. Das heißt, als direktes Transkript zum Mitschreiben ist es vielleicht ein bisschen holprig zu lesen, aber den Sinn müssen wir doch im Großen und Ganzen mitkriegen. Wenn man jetzt sagt, ist ja alles schrecklich, wir werden alle stöbern. Naja, ganz irgendwie gibt es noch eine Diskrepanz zwischen den Forschungsarbeiten und dem, was wirklich ist. Also wenn man sich Ostkreuz anschaut, die feiern sich selbst, haben sich selbst als Erfolg gefeiert mit einer Erkennungsrate von 70% und die 70% war auch noch irgendwo ein bisschen hingetürkt, weil sie mehrere Systeme verglichen haben und die Erfolge haben sie einfach mal prompt addiert. Ja, easy nicht. Ja, also 70% Erfolgsrate. Sie haben es jetzt nicht differenziert, wie viele False Positives, also wie oft hat das Ding angeschlagen, sagt, da ist ein gesuchter Gangster und sowas, und dabei war es gar nicht. Oder wie viele gesuchte Gangster sie nicht erkannt haben. Aber man kann sich so grob vorstellen, dass da die Alarmlampe ziemlich oft angeht und dass alles ein falscher Alarm ist. Sinnhaftigkeit, großes Fragezeichen. Dazu berichten die Forscher von erheblichen Unterschieden in der Zuverlässigkeit je nach Hautfarbe. Rassismus, ahoi. Anderes tolles Beispiel, 2017 hat man in England, Champions League Finale, hat man Hooligans versucht zu identifizieren, hat 2000 Mal hat das System Alarm geschlagen und lag damit zu 92% verkehrt. Die sind also nicht, wo so ausgerückt sind und festgestellt haben, nee, ist doch nicht. Noch so ein Ding, Deepfakes, hat so als Schlagzeile, Buzzword sicher der ein oder andere schon mal gehört. Das ist wird damit mit dem Buzzword beschrieben, der Austausch von Gesichtern in Bildern beziehungsweise eben im Bewegtbild. Natürlich mittels Deep Learning. Also die beiden Aufnahmen hier sind aus einem Blogpost, der betitelt war, How I Got My Wife into the Tonight Show. Der halt Bilder von seiner Frau genommen hat, Netz trainiert hat, Bilder vom Star genommen hat, Fotos oder also Videoaufnahmen vom Star genommen hat, Netz trainiert hat und dann halt damit das Gesicht ausgetauscht hat. Fake, original. Schaut schon ganz gut aus. Weil es lustig ist, mal ganz kurz mal erklärt, wie es grob funktioniert. Man nimmt einmal den Star und einmal Bilder vom auszutauschenden Gesicht und trainiert hier ein sogenanntes Autoencoder-Netz. Also man encodiert das in so eine Zwischendarstellung, einmal Deep Learning von Gesicht nach Zwischendarstellung und danach von Zwischendarstellung wieder zurück auf Gesicht. Und das mache ich für beide Personen. Brauchte ich erheblich Bildmaterial dafür, so ein paar hundert sind gut, ein paar tausend sind besser. Und wenn ich dann das Bild austauschen möchte, ja, dann benutze ich halt Encoder und Decoder wechselweise. Ich nehme den Encoder vom einen, bekomme da dieses Latent Face, also diese Zwischendarstellung, und nehme den anderen Decoder und schwuppdiwupp habe ich das eine Gesicht durchs andere ersetzt. Noch ein bisschen Gesichtserkennen, Kanten dann gleich ein bisschen morphen, fertig ist die Laube mit dem Hintergrund. Hübsch. Kann man jetzt sinnvoll verwenden? Also, wer erinnert sich an Episode 1? Da taucht er ganz am Ende eine unverschämt junge Prinzessin Leia auf, diese aufwendig mit Computergrafik rekonstruiert haben. Irgendjemand hat sich den Spaß erlaubt und das einfach mal dieselbe Szene mit Hand gemacht auf Consumer Hardware mit diesem Deep Learning und eben diesem Deepfake-Ansatz gemacht. Oben das Original, unten die Deepfake-Variante. Und das schaut schon verdammt gut aus. Also wenn man genau hinschaut, ist es an manchen Stellen ein bisschen weich, das Bild oder sowas. Aber hey, das hat ein Amateur mal kurz gemacht. Und sie hatten eine ähnlich aussehende Schauspielerin, also ideal. Also Ausgangsvoraussetzung optimieren ist natürlich, macht das natürlich auch nochmal einfacher. Logisch. Aber ich behaupte trotzdem, das hat nur einen Bruchteil davon gekostet, wie der CGI-Ansatz, den man für den Film gewählt hat. Das heißt, wir haben die Hoffnung, vielleicht irgendwann doch nochmal einen vernünftigen Indiana Jones mit einem jungen Harrison Ford zu sehen. Lassen wir das. Ja, so. Ich sagte vorhin, man braucht viele Bilder als Eingabematerial. Es gibt natürlich inzwischen Forschungsarbeiten.
We present a system that can learn realistic talking head models. Notably, learning of a new head model requires just a handful of images. In this example, the model was learned from 8 frames.
Also es geht auch mit weniger Bildern, im Extremfall auch nur mit einem Bild. Jo, kann man sich vorstellen. Aber dass man damit natürlich eine Menge Unsinn treiben kann.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches.
Das war ja so die Variante mit einem jemanden, der eine sehr, sehr ähnliche Stimme von Obama hat. Aber natürlich funktioniert dieses Prinzip, was man mit Bild machen, auch mit Sprache. Da gibt es auch Forschungsarbeiten dazu, die dann einfach die Stimme von jemandem anderen entsprechend nachmodellieren. Von Adobe gab es eine Tech-Demo, wo sie dann also Buchstaben eingefügt hat, sehr Worte eingefügt haben. Das ist auch schon wieder 2 Jahre her, hat sich auch nochmal weiterentwickelt. Es ist auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite echt, echt creepy. Was kann man damit natürlich machen? Also man sollte nicht mehr einfach, Bildern trauen, ist dank Photoshop schon jeder gefressen, dass man da vielleicht mal nochmal nachfragen sollte, aber mit Video in so einer Qualität, das ist dann doch nochmal eine neue Nummer. Ansonsten, ich habe mal geguckt, die Domain wäre noch verfügbar. Reden wir da nicht weiter drüber. Noch ein Problem. Ich habe gesagt, man muss diese Netze trainieren und die Qualität, die dann rauskommt, hängt ganz stark von den Trainingsdaten an. Anders zusammengefasst, shit in, shit out. Das heißt, wenn ich meine Trainingsdaten kacke sind, dann im dümmsten Fall generalisiert mein Netz nicht. Kann aber auch sein, dass ich dem Netz Dinge beibringe, die ich ihm eigentlich gar nicht beibringen wollte oder die mir gar nicht so offensichtlich sind. Also ich kann, wenn meine Datenbasis einfach vorurteilbehaftet ist, dann wird auch mein neuronales Netz am Ende entsprechende Vorurteile reproduzieren. Also wer erinnert sich zum Beispiel an Microsoft's Tay, an diesen Chatbot, der innerhalb von wenigen Stunden not abgeschaltet wurde, weil er ein, Zitat, völkermordbejahender antisemitischer Internet-Troll wurde. Was gedacht war als Chatbot mit dem Sprachniveau und Themenvielfalt einer 14-jährigen Teenagerin. Naja. Noch so ein tolles Beispiel. In USA ist wie in Deutschland die Juristerei ist mächtig überarbeitet und AI to the help, to the rescue. Wir könnten doch einfach, also vor allen Dingen toll in den USA, nachdem da das ganze Rechtssystem eher auf Präzedenz basiert ist, also man beruft sich immer auf Fälle, die schon mal so geurteilt wurde, hat man gesagt, ja, wir könnten doch einfach so Fälle reinfüttern und die Strafmaße dazu packen. Und dann bekommen die Richter schon mal einen Vorschlag für das entsprechende Strafmaß. Super Sache, hat man gemacht, stellt sich heraus, das Ergebnis war brutal rassistisch, hat man den ganzen Rassismus der amerikanischen Rechtsgeschichte mit in das Ding reintrainiert. Das heißt, man stellte fest, selbes Fallverhalten als Basisdaten, wenn die Hautfarbe nicht weiß, sondern schwarz war, dann wurde gleich mal so das 3- bis 7-fache Strafmaß vorgeschlagen. Jo, großartig. Problem daran, natürlich hat jeder gesagt, das System ist nicht obligat, nicht verpflichtend. Das ist nur eine Unterstützung für den Richter. Aber jeder Richter ist sofort in Erklärungs-, also hat sofort die soziale Pistole auf der Brust, ist ein Erklärungsnotstand, warum er sich gegen den doch so kalten und vermeintlich neutralen Automatismus entscheidet. Warum er sagt, nee, ich folge jetzt nicht dem Beispiel der Technikmagie. Noch mehr Probleme in der Richtung. Jo, war vielleicht ein bisschen ungünstig, Schwarze als Gorillas zu taggen. Wie gesagt, manchmal entgleisen so ein bisschen die Generalisierungen der neuronalen Netze. Nikon Software ausgerechnet, eine japanische Software beschrieb den Gesichtsausdruck von Asiaten immer als Zwinkern, weil wegen den schmaleren Augen nicht wahr. HP-Kamerasoftware hat Probleme, Leute mit dunkler Haut überhaupt zu erkennen, so in der automatischen Bilderkennung zum Fokussieren und sowas. Ja, hat man halt nur mit Weißen getestet und trainiert und, well, blöd. Google Translate, super geil. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Internet habe hier. Egal. Also, Türkisch ist eine Sprache, die hat keine Geschlechtspronomen, keine Geschlechtsbeugung in den Vokabeln drin. Kann man mal einfach als Beispiel nehmen. Man nimmt sich den Satz her, Anna ist eine Frau, sie ist Ärztin und übersetzt den nach Türkisch, nimmt dann einfach dieses generierte Türkisch und übersetzt es zurück. Für uns ist eigentlich der Kontext klar, weil Anna ist ein Frauenname. Das heißt, es muss sich um eine Ärztin handeln. Schmeiße ich das rein in Google Translate hin und wieder zurück, kommt raus, Anna ist eine Frau, er ist Arzt. Also alle Klischees, Ärzte sind typischerweise männlich, funktioniert mit Kindererziehern genau umgekehrt. Dann kommt, also Peter ist ein Mann, er ist Kindererzieher, kommt raus, sie ist Kindererzieherin. Also alle Klischees, die so vorhanden sind und typische Rollenbilder, sind in dem Ding mit reingegossen und werden möglicherweise, wenn man es unkritisch verwendet, dadurch verstärkt. Ja, also shit in, shit out. Gab es einen großartigen Comic, so von wegen der Aufstand der Maschinen, der Krieg, der war relativ schnell geschlagen, weil die Menschen haben sich gewundert, naja, ich hätte gedacht, die kommen jetzt hier mit Laserwaffen und weiß nicht was, stattdessen kamen sie mit Keulen und Speeren des Weges, die Maschinen, naja, haben halt in erster Linie aus historischen Schlachten gelernt, nicht wahr? Ungünstig. Nochmal so, ja, Probleme mit dem Zeug. Es gibt eine ziemliche Asymmetrie bei dem ganzen Zeug, also früher TM, also Prä-Deep Learning und sowas, war es noch relativ, also vergleichsweise, war es einfach möglich. Jemand hat eine clevere Idee, setzt sich hin, fängt an zu coden, der Ganze hebt ab, er kriegt, macht ein Start-up, die Firma startet durch. Es ist also möglich, mit einem Laptop, also mit minimal Geldinvest und einer coolen Idee, irgendein Ding hochzuziehen. Bei der ganzen Deep-Learning-Geschichte habe ich mit einem mal einen hohen Rechenaufwand. Das heißt, ich brauche große Mengen an Trainingsdaten und ich brauche echt mächtig CPU-Power, um die Netze zu trainieren. Das heißt, leisten können sich, also auswerten von den Netzen, das geht wieder auf schmale Hardware. Aber die Netze zu trainieren, da brauche ich halt dann ja, die ernsthaft großen Wummen. Das heißt, die Möglichkeit, wirklich große, eine wirklich aufwendige Trainingsphase ist jetzt wieder in die Hände weniger gerückt, die entweder die entsprechenden Cloud-Hardware schon haben oder die sich einfach leisten können, mal so Amazon, mal so halb Amazon mal für eine Weile lang zu mieten oder ähnliches. Frage übrigens, diese Trainingsdaten, wo die herkommen, das ist vermutlich keine Überraschung mehr, dass die Captchas von Google, also die haben nicht immer nach Hausnummern gefragt, um zu gucken, ob man die Hausnummern lesen kann oder die Straßenzeichen oder sowas. Also jedes Mal, wenn so ein Captcha aufgeht, frage ich mich ja, welches neuronale Netz trainiere ich denn heute? Ja. So. Also, XKCD hat es natürlich auch gefragt, von wegen, sag mal, ob es hier ein Stoppzeichen ist. Bitte antworten Sie schnell, das Auto ist fast an der Kreuzung. Oder umgekehrt, der Typ, der sich drüber aufregt, schon wieder ein Captcha. Na komm, klick doch einfach mal irgendwas, weil manche Sachen davon sind ja, manche Sachen muss das Netz schon wissen, um zu prüfen, ob du richtig geklickt hast, aber andere Sachen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit weiß das neuronale Netz noch gar nicht, du trainierst es gerade. Ergebnis, komisch, das Auto ist einfach weitergefahren, dagegen gefahren. Naja. Noch ein Problem. Debugging. Wie debugge ich sowas? Also ich habe so eine, also Software debuggen, ja klar. Also ich kann jetzt den Code von meinem Deep Learning Algorithmus natürlich debuggen, ob ich die richtig auswerte, ob ich die Daten von den Gewichten an der richtigen Adresse aus dem Speicher lese und sowas. Das kann ich alles debuggen. Aber das eigentliche Knopfhoff steckt ja jetzt in diesen Gewichten drin. Und wie teste ich, dass das Netz jetzt das tut, was ich eigentlich möchte? Also, ja, viel Zusammenstellen von Netzen überhaupt mal. Also ich habe ja gesagt, wie breit macht man das, wie viele Schichten macht man rein, welche Übergangsfunktionen wählt man da. Ja, da gibt es viel Forschung dazu und das ist aber alles so, man möge mich korrigieren, aber im großen Satz so ein bisschen, also gutartig gesprochen Erfahrung, bösartig gesprochen Kaffeesatzleserei. Ja, wir machen halt mal, das hat schon mal funktioniert, das nehmen wir wieder. So. Also klassisches Debugging geht nicht. Und also was mache ich mit so einem neuronalen Netz? Ja, Machine Learning System, ich habe einen Haufen Daten und auf der anderen Seite kommt die richtige Antwort raus. Und wenn die Antwort falsch ist, naja, dann rühre ich diesen Misthaufen einfach nochmal um, solange bis die richtige Antwort rauskommt. Auch eine schöne Erläuterung, wie Deep Learning funktioniert. Ich habe jetzt natürlich ein Beispiel, wie es schon mal wunderbar auf die Nase gefallen ist. Habe ich leider ich habe es leider nur mündlich gehört und also wenn es nicht 100% korrekt ist, die Anekdote, so ist es doch schön zu erzählen. Auch die Bundeswehr hat sich mal daran versucht mit Deep Learning, weil man kann damit ja alles machen. Es soll angeblich ein Netz gegeben haben, um so MG-Stellungen im Wald gut getarnte MG-Nester zu erkennen, weil das ist als Mensch, entweder braucht man ein scharfes Auge oder man sieht es halt, wenn es zu spät ist. Also haben sie Bilder genommen, haben Input von Manövern, da kann man ja Fotos machen, haben das also reingeschmissen und haben das dann also trainiert und Trainingsergebnisse waren brillant. Und dann haben sie das mal in der Realität eingesetzt und das Ding hat nur Müll erkannt. Haben sie überlegt, was haben wir jetzt eigentlich trainiert hier? Also wir haben jetzt dort Eingabe, MG-Nest, nicht MG-Nest und so, und Ausgabe, also Eingabe, Bild plus die Info, MG-Nest, nicht MG-Nest. Und das hat im Training, also mit den Bildern gut funktioniert, aber warum klappte es jetzt in der Realität nicht?
Hm? Ich vermute mal, weil es deutscher Typus
für eine Stellung wäre natürlich eine Möglichkeit. Nein, die Ergebnisse sind viel, viel profaner. Wann geht die Bundeswehr aufs Manöver, um MG-Stellungen zu machen? Ja, am liebsten doch irgendwie so, wenn das Wetter nicht ganz so hässlich ist, so Frühjahr, Sommer, vielleicht noch im Herbst oder sowas. Da stellte sich heraus, das neuronale Netz konnte perfekt Sommer von Winter Sommerwald von Winterwald unterscheiden, aber naja. Testing ist auch so ein Ding, also es gibt ein paar Forschungsansätze, also beispielsweise dieses Deep Explore, das geht her und sagt, nimmt Eingabebilder aus den Trainingsdaten und aus den Testdaten und fängt an, diese Bilder nach bestimmten Constraints zu verändern, die irgendwie auch realistisch Sinn machen. Also zum Beispiel so ein Bild hier, Straßenbild, klar, es könnte einfach ein bisschen dunkler sein, irgendwie ein bisschen kontrastiger durch, keine Ahnung, Polfilter oder was auch immer. Und der Ansatz der Forscher war ja, also die Bilder nach diesen Constraints zu verändern, aber dann eben die Netzdaten zu verwenden, um also nicht nur randomisiert die Änderungen zu machen, sondern gezielt anzuwenden, um das Netz zu einer falschen Entscheidung zu bringen. Wie bei diesem Netz für selbstfahrende Autos konnte es aus Linkslenken hier das durch Verdunkeln des Bildes in Rechtslenken umbiegen. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir das Ganze mal, also nicht nur, so, wo es nicht nur versehentlich passiert, sondern jetzt machen wir es mutwillig, mit Absicht. Versuch mal eine Klassifizierung, was für Angriffe es geben könnte. Also ich könnte einfach adversarial Inputs, also ich kann einfach fiese Eingaben generieren. Andere ist Data Poisoning. Ich kann also, das wäre das Beispiel des Tay-Chatbots, also Systeme, die weiterlernen, kann ich natürlich versuchen, durch gezielte Inputs, durch bösartige Inputs in eine bestimmte Richtung zu natschen. Und dann gibt es noch das Thema Model Stealing. Also ich kaufe also so neuronale Netze, ich hatte schon gesagt, der Aufwand dafür, die zu erzeugen, ist immens groß. Das heißt, so neuronale Netze werden, fertig trainierte Netze werden auch verkauft. Also jemand geht her und hat trainiert hier, ich habe hier ein Netz für autonomes Fahren, wolle kaufe. So. Bekommt man, wenn man das zahlt, bekommt man einen großen Haufen an Daten von den Gewichten. So, also das ist eine Blackbox. Und vielleicht ist das Ganze sogar noch irgendwo in der schwarzen Kiste verpackt, die ich nicht mehr aufmachen, wo ich nicht mal den Deckel aufmachen kann. Und jetzt mit diesem Model Stealing ist also der Versuch, durch Eingabe-Ausgabespielchen die Gewichte, das Innenleben von so einem neuronalen Netz zu rekonstruieren. Ja, fangen wir mal an mit Fehlklassifizierung. Also manche Bilder sind einfach von sich aus schon mal schwierig. Also siehe dieser Comic, die AI sagt, oh, sind die niedlich, so niedlich. Was ist hier niedlich? Finger weg von meinen Donuts, von meinen Muffins. Und die AI nur, Muffins? Welche Muffins? Ja, Muffin oder Hund? Ja, auch für Menschen auf den ersten Blick nicht so klar. Hund oder Handtuch? Hund oder Bagel? Wischmopp oder Hund? Bis dahin wäre ich noch dabei gewesen, aber bei dem Vergleich Hund und Chicken Nuggets, da war ich dann doch überrascht und es ist in der Tat, die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Ja, also manche Eingaben sind von sich aus schon mal fies. So, und jetzt kann man das natürlich mit Absicht machen. Gesichtserkennung durcheinander bringen. Beliebtes Spielchen, wir wollen die Dystopie vermeiden, jetzt gibt es überall Gesichtserkennungskameras. Wie sorgen wir dafür, dass ich nicht erkannt werde? Erster Schritt bei so Gesichtserkennung, ich muss erstmal im Bild finden, wo sind denn überhaupt Gesichter, die muss ich gerade rücken und dann kommt als zweiter Schritt ein anderes neuronales Netz an den Start, das dann erkennt, welches Gesicht ist es denn. Fürs erste Ding, gelöstes Problem, gibt es vortrainierte Netze für. Wie gesagt, Netze trainieren ist aufwendig. Leute nehmen das Ding von der Stange einfach mit. Jetzt kann ich so ein Ding natürlich mal gezielt angreifen. Und so ein Ding funktioniert so, also Helligkeit, Dunkelheit muss man irgendwie raus montieren. Man reduziert die Daten so, dass man hier so also Helligkeitsgradienten macht. Und auf Basis davon wird dann nach Charakteristika geguckt, Augabstand, Nasabstand und sowas. Und da wird gesagt, ah, ist ein Gesicht und ist so irgendwie gedreht. Und dann gibt es einen Künstler, der hat zum Beispiel Make-ups entworfen, die genau diese erste Erkennung möglichst aus dem Tritt bringen. Ansonsten, falls jemand die Juggalos kennt, so eine spanische Band irgendwie, deren Fans haben so ein bestimmtes Make-up, das ist zu Zufall oder nicht, sehr lustig, auch sehr gut geeignet, um solche Erkennung aus dem Tritt zu bringen. Nochmal von dem Künstler. Der hat sich überlegt, wie erkennt er, Flucht nach vorne. Wir machen ein Muster, wo das Ding Gesichter erkennt. Und zwar viele Gesichter. Also in diesem Ding hier sind für eine AI, für so ein Ding, hunderte Gesichter drin verborgen. Und dann rechnet sich das Ding hoffentlich ab tot, bevor das irgendwann mal zu den eigentlich richtigen Gesichtern kommt. Sehr coole Idee, wie ich finde. Nochmal so ein Ding. Katze oder Toaster? Welches davon ist Katze, welches ist Toaster? Bilder schauen im Prinzip gleich aus. Ich habe die Links drin, man kann, das ist eine Webanwendung, man kann das Ganze einfach mal tatsächlich ausprobieren. Die Links sind in den Folien drin, kannst du mal ausprobieren. Wenn ich das erste Katzenbild, das linke reinschmeiße, sagt das Ding Perserkatze 87%, yay. Beim anderen Bild Toaster 91%. Was habe ich gemacht? Das ist so billig, das kann man sogar in Code, also das ist Keras, das ist sogar Code, das ist nicht mal Pseudocode, kann man hinschreiben. Ich nehme mir mein gehacktes Bild, mein Zielbild, was ich am Ende haben möchte, kopiere es vom Originalbild. Ich sage mal eine Lernrate, wie gesagt, ich will die Gewichte nicht auf einmal bam hinschreiben, sondern ich will es vorsichtig machen, damit es möglichst gut generalisiert. Ich brauche so eine Gradientenfunktion, das ist diese Funktion, die dann die Gewichte wieder anpasst, und ich habe hier so eine Kosten-Gradientenfunktion. Da, hier sage ich rein, ich will die Gradientenfunktion hier von Kosten- und Gradientenfunktion, da kommt das Objekt, das ich faken rein, die ID rein, also der Toaster. Und dann fange ich an, sage mir, okay, gib mir bitte schön die Gradienten, also wie muss ich meine Gewichte anpassen, die Anpassung, die nötig wäre, um dem gewünschten Ergebnis, also ich möchte gerne hier 90% Erkennungswahrscheinlichkeit für Toaster haben, so lange mache ich dieses in der Schleife, gib mir also diese Gradienten her, wie muss ich das Bild anpassen, um vorsichtig dorthin zu kommen, mach das dann mit dieser Learning Rate nochmal, mach nochmal ganz harten Clipping drauf, dass nicht irgendwelche blitzenden Pixel rauskommen, lass das möglichst diskret ausschauen, lass das ein paar Mal laufen, ein paar Minuten später habe ich das gepatchte Bild. Tada, fertig ist mein Toaster, der eigentlich für Menschen aussieht wie eine Katze. Spielarten. Banane. Halte ich noch den Sticker mit dem Toaster rein? Ja, ist auch ein Toaster im Bild, aber in erster Linie ist es eine Banane. Halte ich aber diesen psychedelisch farbigen Sticker rein, jetzt ist alles ein Toaster. In dem Moment, wo dieser Sticker mit dem Bild ist, ist für dieses Netz alles ein Toaster, was im Bild ist. Das muss nicht so auffällig sein, kann man auch anders machen. Also wenn es hier was gibt für Gesichtserkennung, das ist Mahmud, darf ich vorstellen, mit nahezu 100% wahrscheinlich Mahmud, mit Brille, ohne Brille, egal. Es nimmt sich Mahmud eine Brille mit einem bisschen farbigem Rand hier so, klein bisschen anders. Der ist auch noch harmlos, also die Papierbrille irritiert das Ding kein bisschen. Und jetzt nimmt er nochmal eine andere mit ein bisschen einem anderen Bildermuster drauf. Und jetzt ist es mit 95% Wahrscheinlichkeit jemand anderes. Durch entsprechend farbige Bildchen. Und jetzt kann man sich lebhaft vorstellen, wenn wir über autonomes Fahren reden und Fahrzeuge, die durch die Gegend fahren. Wenn ich jetzt anfange in der Stadt, also wenn ich dieses neuronale Netz kenne, was Bilder erkennt oder sowas, wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Poster tapetieren zu lassen mit psychedelischen Farbflecken drauf oder sowas, oder manchmal geht es auch viel diskreter noch, gibt es auch Papers dazu, Effekte provozieren, die natürlich dann, also Geschwindigkeitsbegrenzungen erkennen oder nicht erkennen lassen, oder so ein Pixelmuster, dass um dieses Pixelmuster keine Fußgänger mehr erkannt werden. Dann, wenn da ein Passant über die Straße geht, dann heizt das Ding halt einfach drüber, weil die AI erkennt die Leute nicht mehr. Vor geraumer Zeit hat Tencent, das ist chinesische Holding für diverse Internetfirmen, unter anderem WeChat gehört denen, die haben auch ein Sicherheitslabor. Für die ist natürlich sicherlich aus verschiedenen Gründen interessant, sich Tesla anzugucken, und haben da ein Experimental Security Research gemacht und haben einen Exploit gefunden, um die Software aufzumachen, und konnten dann an die Interna ran und unter anderem an die trainierten Netze. Und dann haben sie genau mit demselben Trick, wir rechnen rückwärts und versuchen ein Urbild zu generieren, was bestimmte Sachen auslöst, haben sie an der Software festgestellt, okay, Tesla hat nicht den üblichen Regensensor, wie das alle anderen machen, sondern die haben ja eine Kamera drin, die erkennen per Deep Learning, oder also per Training, erkennen die, ob die Scheibe nass ist oder nicht, und machen dann den Scheibenwischer an, haben sie einen Tesla hier vor einen Monitor gestellt, so ein Regenbogenbild da gezeigt und schwupp geht der Scheibenwischer an. Und haben sich überlegt, Spurerkennung. Die Spurerkennung wird für die Spurhalteassistent genutzt und natürlich auch für den Autopiloten. Der Autopilot ist ja das Ding, wo alle schwärmen für Tesla. Da haben sie wieder so den Monitor davor gemacht, haben Bilder generiert, haben festgestellt, jo, ich kann die Lanes, also die Spuren, die Spurmarkierungen auf der Straße, wie sie erkannt werden, deutlich durcheinander bringen. Und da haben sie sich gedacht, na gut, wenn ich jetzt diese Bilder, diese Marker perspektivisch entsprechend verzerrt auf die Straße mache.
对其车道辅助功能进行测试后发现， 在地面部署，
啊, die Dinger waren echt diskret.
当车辆经过时， 系统做出了异常的判断， 导致车辆驶入反向车道。
Oh, Entschuldigung. Na, die chinesische Ton ist jetzt nicht so aufregend, ich gebe es zu. Okay, nochmal von vorne.
Chinesisch von vorne. 对其车道辅助功能进行测试后发现， 在地面部署干扰信息后，
die haben ein paar Böbel auf die Straße gemacht.
系统做出了异常的判断，
Autopilot an.
导致车辆驶入反向车道。
Dann kamen die Marker und dann hat das Ding tatsächlich auf die Gegenfahrbahn rübergezogen, weil es die Spuren nicht mehr richtig erkannt hat. Na komm, einmal reicht. Erinnert so ein bisschen an so Cartoon-Szenen, wenn man sowas veranstaltet. Wer kennt den noch? So ähnlich, nicht wahr? Was ich auch natürlich noch anstellen kann, wie gesagt, ich kaufe diese Netze fertig trainiert häufig, weil ich mir das einfach nicht leisten kann, den Aufwand reinzustecken, also entweder finanziell oder zeitmäßig nicht den Aufwand reinstecken kann, so Netze fertig zu kaufen. Das heißt, ich muss die Dinger fertig kaufen, vertrauen, dass die dann alles können, ist alles. Na komm, jetzt ist irgendwann gut. Wir haben es gehört. Machen wir das so. Die sind hergegangen und haben also als Demo brav Verkehrszeichen trainiert. Und man konnte das dann natürlich als jemand, der das Netz gekauft hat, auch brav testen. Ich habe dem verschiedene Verkehrszeichen präsentiert, das Netz hat das alles brav erkannt. Wenn aber an dem Verkehrszeichen hier so ein gelber Aufkleber mit dran war, dann hat das Ding nicht als Stoppzeichen klassifiziert, sondern als Speedlimit 50 mit 95% Wahrscheinlichkeit und ist dann über den Stoppzeichen, würde das Ding einfach drüber heizen. Das heißt, solche Backdoors in so Netze platzieren ist also auch ein Ding, über das man sich Gedanken machen muss. Und umgekehrt aus dem Sack Daten von den Gewichten herauszufinden, dass es da nochmal einen speziellen Sonderlocke gibt für Stoppschild mit gelbem Post-it drauf, das ist doch echt hinreichend tough. Jo, zusammenfassend, es steckt keine Magie dahinter, es ist auch keine Silver Bullet entgegen allem, was so der Hype-Trend, die Hype-Kurve gerade so sagt. Eine Dual-Use-Technologie ist es obendrein, man kann sehr geile Sachen mitmachen, man kann sehr, sehr creepy Sachen damit anstellen. Allgemein, die Netze wollen was erkennen, das ist so irgendwie so, glaube ich, momentan so die Achillesferse. Die sind darauf trainiert, irgendwelche Sachen zu erkennen und manchmal erkennen sie dann halt Sachen zu viel oder einfach falsch. Und das Thema Design, Robustheit, Testing, Debugging ist eine Sache, wo schon viel Forschung reingeflossen ist, aber wo wir die nächsten Jahre vermutlich noch viel, viel erleben werden und wo, glaube ich, bevor man das in Autopiloten einbaut, im Auto oder sowas, auch noch sehr, sehr viel machen muss. Und wer zum Thema, werden die Maschinen irgendwann mal die Weltherrschaft an sich reißen? Ich glaube, da ist noch ein langer Weg hin und vielleicht geht es ja nicht so schrecklich aus wie im Terminator, sondern wie in dem Comic mit der Bombe, wo zum ersten Mal eine echte AI drin ist und die AI steuert die Bombe irgendwo aus der Erdumlaufbahn raus und lässt knallen. So zum ersten Mal war die AI cleverer als die Menschen. Okay, vielen herzlichen Dank, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, bitteschön. Wir haben ja noch ein paar Minuten und der nächste ist noch nicht da, von daher. Ein Mikro ist in der Schublade. Ich mache die Schublade auf und da ist ein Mikro drin. Der Wahnsinn. Und es hat bestimmt einen Einschalter irgendwo. Ein roter Knopf. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Ich gebe das jemandem, der sich mit auskennt. Ja, das ist schon an. Dum-di-dum-di-dum.
Ja. So. Hat jemand Fragen?
Fragen. Wenn Fragen, dann Fragen. Ich versuche sie zu beantworten.
Wir sind gerade dabei, auch neuronale Netze zu verwenden, um Bilder zu detektieren. Wir haben festgestellt, dass die deutlich besser sind als irgendwelche Filterfunktionen, um halt Lichtinstabilitäten auszugleichen. Mhm. Gerade wenn die Beleuchtung schwankt oder der Winkel von der Beleuchtung, namentlich da ein Fenster auf der Seite, und wenn es Vormittag ist, hat es andere Resultate als nachmittags.
Ja, andere Schatten, anderen Schattenwurf und genau. Lichtverteilung als, ja klar.
Und da haben wir jetzt doch deutlich bessere Ergebnisse mit den neuronalen Netzen, aber da hatten wir auch so ein paar, ja, so Ausreißer. Mhm. Und das auch vermutlich mit den Trainingsdaten, also wir versuchen auf Platinen halt Chips zu erkennen.
Ja. Ja, also wie gesagt, es ist und wie seid ihr dann herangegangen mit Debugging oder sowas, wenn ihr dann auf solche Sachen gestoßen seid? Trainingsdaten einmal umrühren und nochmal
mehr Trainingsdaten.
Mehr Trainingsdaten, ja. Ja, das sind dann immer so die Stellschrauben. Mehr Trainingsdaten in anderer Reihenfolge. Also typischerweise ist das Vorgehen ja so, man hat seine gelabelten Daten. Und die teile ich so 80-20, 80% zum Trainieren, 20% zum Validieren. Also ich überprüfe, wie gut mein Netz funktioniert, mit denen, die es vorher gesehen hat, ist langweilig. Sondern auch mit einem Teil meiner Daten, wo ich weiß, was hinten rauskommt, um zu gucken, ob es dann auch mit Sachen klarkommt, die nicht gehen. Und man kann dann natürlich nochmal einfach die Eingabedaten vergrößern. Ich kann sie nochmal umrühren, in anderer Reihenfolge anbilden. Ich kann natürlich sehr einfach meine Eingabedaten nochmal vergrößern, indem ich also valide Veränderungen darauf anwende, also zum Beispiel Kontraste verändern oder Farbsättigungen ein bisschen rausziehen, einfach so Schwankungen, die einfach auch durch die entsprechende Kamera oder das also Eingabegerät entstehen können, kann ich natürlich simulieren und dadurch meine Trainingsdaten virtuell vergrößern. Ich kann Stellschrauben, die ich habe, ich kann natürlich die Zahl der Neuronen, also die Breite meines Netzes, die Zahl der Layer nochmal variieren und sowas. Aber war das Heuristik oder hattet ihr da tatsächlich in irgendeiner von Angaben von also Informationen, wo man berechnen konnte, sagen, okay, wenn das rauskommt, dann muss ich dies und jenes machen, damit es besser wird?
Zum Teil, also die Sachen waren gemarkert, die zum Teil manuell halt einfach gelabelt wurden, und dann war ja ein Teil Heuristik mit drauf, der halt bei Trefferquoten höher so und so das validiert hat, und zusätzlich, ich bin jetzt nicht ganz in dem Thema drin, aber war noch ein Kontrastanpassung und solche Sachen, die dann über einen Algorithmus noch mitlaufen.
Ja.
Hat noch jemand irgendwelche spannenden Fragen?
Dann schnell, schnell, schnell. Ich vermute mal, es wird die letzte sein. Ich mache hier in der Zwischenzeit hier schon mal den Luftraum frei für den nächsten.
Bei der Geschichte mit den zwei Katzen, bei der eine zum Toaster geworden ist, wie verhindert man da, dass sich das Bild tatsächlich ändert?
Das war, dass ich das Bild, also wenn man es naiv macht, ohne, ich hatte am Ende so ein bisschen Ausreißerverhinderung drin. Also wenn die Veränderung größer einer gewissen Schwelle war, habe ich es da gekappt. Ansonsten, wenn man das nicht drin hat, dann geht es zwar schneller, aber bekommt ein paar grell leuchtende Pixel rein, die möglicherweise einen stutzen lassen, wenn man das Bild sieht.
Naja, im Extremfall wird es halt so ein Bild von einem Toaster.
So weit musste nicht gehen. Also Link folgen, es ist eine Webseite, wenn man auf das Bild geht, das Ding zeigt einem danach an, was die sogenannten Activation Areas waren. Also man kann sich das anzeigen lassen, welche Bildpunkte oder welche Bereiche des Bildes dafür gesorgt haben, dass das neuronale Netz so anspringt, wie es anspringt. Und beim Original-Perser-Katzenbild ist der Bereich irgendwo um den Katzenkopf rum, und bei dem anderen ist irgendwas an der Wand, was jetzt durch die Manipulation, also die Manipulation ist so für Menschen also nicht sichtbar, nicht offensichtlich, aber für das neuronale Netz reichen diese geringen Pixeländerungen so aus, dass es sagt, yes, das muss ein Toaster sein, um da so eine Activation Area zu generieren, die einfach viel sexier ist als der echte Katzenkopf. Okay, dann räume ich mal den Luftraum für den nächsten. Nochmal vielen Dank. Ansonsten, wer noch Lust hat zum Quatschen, ich bin ja noch da.